Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Podcast oder zu meinem Podcast Lippe dem Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine Folge mit einer kleinen Präsentation. Das heißt, falls du heute über den Podcast zuhörst, wirst du vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen Probleme haben, dem Ganzen folgen zu können. Aber ist ja nicht schlimm, es gibt ja auch YouTube und wenn du möchtest, dann schau doch einfach in die Folge auf YouTube rein. Ich habe den lieben Dr. Rapprich bei mir zu Gast. Der wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Der war schon mal bei mir zu Gast und wir werden heute über die Bedeutung der Leitlinien sprechen, die ja seit Januar 2024 veröffentlicht wurden zum Thema Lipödem, was es da für Veränderungen gibt, was Fakt ist, was man alles so wissen muss und soll und ja kann über die Erkrankung. Da werden wir heute explizit drauf eingehen und zwar in zwei Folgen. Das heißt, die Folge wird aufgeteilt in heute, in die Folge Nummer 1. Da sprechen wir allgemein über das Lipödem, ne, über die konservative Behandlung, sprich über hauptsächlich Ernährung, Bewegung, die psychologische Geschichte und natürlich auch Lymphdrainage und Kompression. Und wir haben einen zweiten Teil, in dem wir dann ganz explizit über das Thema Liposuktion sprechen, über die verschiedenen Möglichkeiten einer Liposuktion, über die Vorgehensweise, über auch die Methode, die der Dr. Rapprich anwendet. Und ganz, ganz wichtig, auch über das Thema Selbstmanagement, was jetzt auch mit in die Leitlinien aufgenommen worden ist. Wir tauschen uns da über viele, viele Dinge aus. Und ich glaube, die Folgen sind definitiv sehr, sehr spannend. Du hast also einiges noch vor dir. Also wir starten jetzt mit Folge 1. Ich begrüße mal den lieben Dr. Rapprich. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie sich einfach noch mal ganz kurz selber vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen und auch diejenigen, die jetzt eben zuschauen, einfach noch mal ganz kurz wissen, wer sind Sie eigentlich?
Ja, vielen Dank und ich stelle mich auch sehr gerne vor. Also ich bin von Haus aus Dermatologe und Phlebologe und beschäftige mich seit nunmehr fast 30 Jahren mit dem Krankheitsbild Lipödem. Habe Behandlungskonzepte entwickelt, habe wissenschaftlich dazu gearbeitet, bin in den Fachgesellschaften, in den entsprechenden Gremien und auch in der Leitliniengruppe. Und heute wollen wir über die neue Leitlinie sprechen. Also ich war selbst an der Entwicklung beteiligt und kann also die Infos aus erster Hand sozusagen mitgeben. Jo, und dann denke ich, ich habe eine kleine Präsentation dazu vorbereitet. Ich denke, da gehen wir mal rein. Und jetzt müsste meine erste Folie zu sehen sein und mein Cursor.
Jawohl.
Genau.
Sehr schön.
So, ja. Also, was sind überhaupt Leitlinien? Also Leitlinien werden von den medizinischen Fachgesellschaften erstellt. Daran sollten sich Behandler orientieren. Sie orientieren die Leitlinien selber an den wissenschaftlichen Daten. Und zum Lipödem gibt es schon seit 2005 eine Leitlinie. Also seitdem ist das Krankheitsbild definiert. Da kann keiner mehr behaupten, das ist eine erfundene Krankheit oder so. Die letzte ist 2015 erstellt worden und jetzt im Januar diesen Jahres ist die neue S2K-Leitlinie veröffentlicht worden. S2K heißt, die hat einen höheren wissenschaftlichen Evidenzgrad. Also wir haben bessere wissenschaftliche Daten und damit ist sie auf ein höheres Niveau gehoben worden. Mhm. Ganz wichtig ist auch im Gesundheitssystem, dass eine Krankheit einen ICD-Code hat. Ja, eine Krankheit ohne ICD-Code, die existiert für viele Gesundheitsfachleute nicht. Und Gott sei Dank, seit 2017 ist ein ICD-Code für das Lipödem Stadium 1, 2 und 3 erstellt worden. Die ersten Leitlinien basierten auf Studien, an denen ich selbst und auch ein Kollege aus Lübeck beteiligt war. Das war sozusagen die wissenschaftliche Grundlage, mit der auch belegt werden konnte, dass beispielsweise die Liposuktion eine wirksame Therapie darstellt.
Mhm. Krass, dass es schon so lange gibt. Das wusste ich gar nicht. Ne? Also dass dieses ECD, dass das erst so spät rauskommt. Wenn ich überlege, ich habe die Diagnose 2015 bekommen. Und wenn man überlegt, dass schon seit 2005 ja eigentlich das Kind einen Namen hat auf gut Deutsch und trotzdem der Bekanntheitsgrad ja immer noch drastisch zu wünschen übrig lässt, ist ja Wahnsinn, oder?
Ja, also da mahlen die Mühlen sehr langsam und es ist die Erfahrung auch, wenn sich in der Medizin wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen 10 Jahre manchmal, bis sie sich allgemein durchsetzen. Das ist so der übliche Zyklus. Und ja, wir arbeiten ja dran, auch mit der Lipidem-Gesellschaft, um hier für Aufklärung und Awareness, wie man so neudeutsch sagt, zu sorgen. Ja. Ja, also was empfiehlt die Leitlinie, wie die Diagnose letztendlich gestellt werden sollte? Also, sie empfiehlt weiterhin die Diagnose klinisch zu stellen, wie wir Ärzte sagen. Klinisch heißt, durch Anschauen und Befragen, weil wir haben keinen Laborwert oder eine bestimmte Untersuchung, aufgrund der man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Lipidem oder das ist keins. Ja? Die Leitlinie empfiehlt jetzt folgende Kriterien heranzuziehen. Das ist nämlich die Disproportion. Also wenn man schon auf den ersten Blick sieht, also die Beine und Körper, das passt nicht zusammen. Ja. Dann ist das entscheidende Merkmal ist ein Druck- und Berührungsschmerz. Ja, und das ist auch eine wichtige Unterscheidung gegenüber dem Übergewicht. Also Übergewichtsfett tut ja nicht weh, und daran sieht man schon, da stimmt irgendwas nicht. Und es gibt natürlich auch den spontanen Schmerz, unter dem die Betroffenen leiden. Ja, es tut einfach alles weh. Und schwere Gefühl in den Beinen. Natürlich an Tagen mit besonderer Belastung und hohen Temperaturen. Eine disproportionale Fettgewebsvermehrung an den Extremitäten ohne Beschwerden sollte nicht unter die Diagnose Lipidem geführt werden. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir nennen das dann eine Lipohypertrophie. Ja? Also zur Diagnose Lipidem gehört immer der Schmerz, nicht unbedingt das Ödem. Das ist ein bisschen unglücklich da reingeraten in den Namen. Die Leitlinienkommission war kurz davor, eine Änderung vorzuschlagen. Aber wir haben dann davon Abstand genommen, weil sich der Begriff schon so eingebrannt hat, dass das nur zu Verwirrung geführt wird. Und wie sich das mit dem Ödem verhält, das zeige ich gleich noch. So in 60, 70% sind auch die Arme betroffen. Hier vom Beschwerdebild sind es hier weniger die Schmerzen, sondern mehr so eine rasche Ermüdbarkeit. Also die Frauen merken das beim Föhnen beispielsweise, ne, dass der Arm oder bei Überkopfarbeiten, das wird dann schwierig. Ja, wie ist das mit dem Ödem? Also als Ödem bezeichnen wir Wassereinlagerungen im Bein. Und die müssen in frühen Stadien und am Morgen beispielsweise noch gar nicht vorhanden sein. Man kann das erkennen, wenn man mit dem Daumen in den Unterschenkel reindrückt. Und wenn die Haut schön weich zurückfedert, haben wir keine Dellbarkeit, also auch kein Ödem. Anders sieht es aus, wenn man reindrückt. Tut's weh, klar, aber es bleibt auch eine Delle. Anhand dieser Dellbarkeit erkennt man, okay, jetzt haben wir hier eine Wassereinlagerung, jetzt haben wir ein Ödem, das dann auch entsprechend behandelt werden sollte. Aber wenn das nicht vorhanden ist, dann macht auch die Entstauungstherapie mit Kompression und Lymphdrainage gar keinen Sinn, weil wo kein Ödem, kann ich auch nichts wegkomprimieren. Es sei denn, es hilft gegen die Schmerzen. Da komme ich auch noch drauf zurück.
Ich wollte gerade sagen, aber bei mir ist ja auch so, ich hatte ja kein großes Ödem mehr dazu. Ich hatte damals, wo ich die 110 Kilo hatte, war noch Wassereinlagerung mit dabei, wahrscheinlich einfach auch vom Übergewicht her noch zusätzlich, ne? Ich meine, viele Menschen, die ein Übergewicht haben, haben auch irgendwann mal so ein bisschen die Schwellungsgeschichte mit dabei. Aber mir hat es einfach wahnsinnig gut getan mit der Kompression. Ich habe die ja wirklich, ich trage die ja immer noch, ne? Also nach wie vor super, super gerne, weil es mir einfach dieses schwere Gefühl nimmt, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dieses Gefühl nicht, ich habe so das Gefühl, ich falle so auseinander. Ich weiß nicht, ob man, kann man das so richtig
Ja.
nachvollziehen? Auch nicht so richtig, ne? Es ist so ganz schwierig, weil einfach alles so, es fühlt sich alles so lose an. Es ist so, einfach nicht zu mir gehörend. Und das nimmt mir die Kompression oder gibt mir die Kompression diesen Halt, diesen Druck, dieses Zusammen, ne? Einfach, dass ich auch meinen Körper wieder richtig spüren kann. Deswegen finde ich, ja, ist bei Lipödem, je nachdem, wie Sie es gerade gesagt haben, eine Kompression schon auch hilfreich oder kann hilfreich sein.
Ja, da machen Sie es ja genau richtig. Also Sie hören da auf Ihren Körper. Ja, Sie spüren ja selber, was Ihnen gut tut. Es gibt Patientinnen, die lieben die Kompression. Es gibt auch welche, die hassen sie. Ja, da verstärkt es den Schmerz eher und dann macht es auch gar keinen Sinn. Und um nochmal auf die Ödemgenese zurückzukommen, also die Ursache, warum entsteht überhaupt ein Ödem? Da haben Sie das richtige Stichwort gegeben. Es ist nicht unbedingt das Lipödem selbst. Es kann auch ein Übergewicht die Ursache sein oder auch Krampfadern beispielsweise, die gleichzeitig vorkommen. Die machen ja auch Ödem und Wassereinlagerung. Und oft sind es mehrere Ursachen oder Faktoren, die da zusammenkommen. Bei der Entstehung des Ödems.
Ja. Wie ist das mit der Kompression? Vielleicht passt es gerade ganz gut dazu. Viele denken ja, wenn sie die Kompression nicht tragen, dass das Lipödem explodiert, dass es viel schneller voranschreitet. Ich sage immer, das stimmt nicht, meiner Meinung nach, oder beziehungsweise dessen, was ich weiß, was ich so gehört habe, mit denen, wie ich mich schon so ein bisschen ausgetauscht hatte, hat das noch nie jemand bestätigt. Wie sehen Sie das als Arzt? Würden Sie das sagen?
Oder
sagen
ja, also... Leider ändert die konservative Therapie nichts am Verlauf der Erkrankung.
Ja. Ja.
Gleichwohl sollte man natürlich ein Ödem, wenn es vorhanden ist, auch behandeln. Das ist ganz klar, damit es nicht chronisch wird, denn dann gibt es Dauerschäden.
Ja.
Aber leider am Verlauf ändert das nichts, ob man jetzt Kompression trägt oder nicht. Das ist dann mehr oder weniger schicksalhaft oder hängt auch eben von hormonellen Veränderungen ab.
Ja. Bin ich ja auch so ein gutes Beispiel, ne? Ich hatte es ja auch ganz, ganz lang immer schön auf einem Stand. Dann habe ich die Pille abgesetzt, hatte die erste Liposuktion mit der Hautstraffung an den Armen. Ich glaube, da hatten wir uns kurz davor oder kurz danach war unser letztes Interview. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwie so um den Dreh rum. Und dann ist es bei mir auch explodiert. Also da konnte man nicht zuschauen, obwohl ich ja auch immer noch tagtäglich meine Kompression getragen habe und wirklich super fleißig und sehr, sehr dahinter bin und trotzdem ist es schlimmer geworden. Ne? Also da steckt man nicht drin.
Also an Ihrer eigenen Geschichte sehen Sie ja schon, es war nicht die Kompression oder die Nicht-Kompression der Auslöser, sondern die hormonelle Veränderung. Ja, es ist eine erbliche Erkrankung. Das sieht man auch an dieser Familie, die Mutter und ihre beiden Töchter. Und wahrscheinlich ist ein sogenannter autosomal dominanter Erbgang. Männer sind nicht betroffen, können es aber an ihre Töchter weitervererben. Ne? Und so kann das in Familien auch manchmal Generationen überspringen. Ja, dann kommen wir zu dieser Stadieneinteilung 1, 2 und 3. Das zeigt auch den Verlauf oder das Fortschreiten der Erkrankung, wobei man das im Einzelfall nie vorhersagen kann, ob jetzt aus 1, 2 oder 3 wird. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, es wird nicht von alleine besser.
Ja.
Also wie gesagt, wie schnell das fortschreitet, das ist individuell verschieden. Dann sind die Übergänge zwischen den Stadien auch fließend. Also das ist immer manchmal die Schwierigkeit für Untersucher. Der eine Doktor sagt, sie haben 3, der andere sagt 2. Deswegen und auch, weil diese Stadieneinteilung überhaupt nicht mit den Beschwerden korreliert. Also die Patientin hier im Stadium 1 kann mehr Schmerzen haben als sie im Stadium 3. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und diese Stadieneinteilung orientiert sich nur an der Körpersilhouette, nicht an den tatsächlichen Beschwerden. Mhm. Und deswegen empfiehlt die neue Leitlinie, diese Stadieneinteilung als Maß für die Schwere der Erkrankung nicht mehr zu verwenden.
Mhm.
Ja, weil das, wie gesagt, es gab auch Kollegen, die haben dann Stadium 3 gemacht, weil die Schmerzen so stark waren. Ist per Definition der alten Leitlinie nicht korrekt.
Ja.
Wie gesagt, um dieser Schwierigkeit Abhilfe zu schaffen, empfiehlt die neue Leitlinie, diese Stadieneinteilung nicht als Maß für die Schwere der Erkrankung heranzuziehen.
Mhm.
Jetzt stellt sich die Frage, wie messen wir denn jetzt die Schwere der Erkrankung eigentlich? Und hier haben wir bisher noch kein Instrument. Da ist der Auftrag an die Forschung, an die Wissenschaft, hier eine echte Schweregrad-Messmethode zu entwickeln, wo man dann sehen kann, ja, wie schwer leidet jetzt die Betroffene eigentlich darunter. Und wir versuchen mit der App LipoCheck beispielsweise dahingehend ein LipQ, also ein Parameter, einen Koeffizienten zu ermitteln, der das abbildet. Ja. Aber wie gesagt, da ist die Wissenschaft noch gefordert, das zu liefern.
Ja.
Wir werden berichten, denke ich.
Ja, hoffentlich geht's da mal voran.
Ja. Dann ist es ja eine bekannte Tatsache, dass das Lipidem häufig mit Übergewicht, also der Adipositas, vergesellschaftet ist. Und die beiden Erkrankungen haben an sich nichts miteinander zu tun, beeinflussen sich aber natürlich ungünstig. Ja? Und deshalb empfiehlt auch die Leitlinie bei einer Adipositas, diese vorrangig anzugehen, mit allen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Also das geht los mit der Ernährung, Sportprogramm und auch zur Not mit bariatrischen Methoden, also sprich Magenverkleinerung zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Oder dass man sich Hilfe in einem Adipositas-Zentrum sucht. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, jetzt mit diesen sogenannten Fettwegspritzen zu helfen. Aber das sollte man nicht einfach so machen, da sollte man sich an erfahrene Zentren, sprich Adipositas-Zentren wenden. Und Ziel ist dann klar die Gewichtsreduktion und man beobachtet eben beim Lipidem, dass dann der Rumpf oder die Oberweite dann schmäler wird, aber an den Beinen und Armen sich nicht viel tut. Ne? Also das Lipidem-Fett ist leider da diätresistent. Aber wenn man dann den Weg der Liposuktion gehen will, ist es natürlich besser, im normalgewichtigen als im übergewichtigen Zustand zu operieren. Ne? Die Abheilungszeit ist einfach kürzer, die Risiken geringer. Also es ist letztlich auch im Interesse der Betroffenen.
Ja, man sieht ja aber auch ganz krass, ne, jetzt auch bei beiden Bildern, man sieht ja auch, was allein durch das Abnehmen sich auch an den Beinen verändert hat. So war es ja bei mir auch, ne? Das war ja dann quasi nur noch das Lipidem, was da geblieben ist sozusagen, was nicht weg wollte. Und dann macht es natürlich irgendwann, wenn die Beschwerden einfach nicht mehr aushaltbar sind, auch irgendwann Sinn oder vielleicht, dass man sich überlegt, eine Liposuktion machen zu lassen, wenn man das denn möchte. Ne? Viele sagen ja, sie haben trotzdem auch Angst vor der OP, was ja auch berechtigt ist. Aber in manchen Situationen, ja, bei mir war es ja auch mit dem Diabetes einfach das große Risiko, dass da einfach die Folgeschäden größer werden, weil das Insulin einfach durch diese viele, viele Fettschicht nicht mehr richtig durchgekommen ist. Und ich von allen Seiten immer wieder den Rat bekommen habe, ja, überlegen Sie sich das und warten Sie nicht zu lange. Und Sie wissen ja, der Diabetes hat größere Folgeschäden wie das Lipidem. Und dann überlegt man und irgendwann hat man sich halt dann entscheiden müssen. Ne?
Genau, also das war die richtige logische Konsequenz und den richtigen Entschluss, den Sie gefasst haben. Also ich zeige hier, das ist nochmal ein Beispiel einer Patientin, die hat sich einer Magenverkleinerung unterzogen und das hat am Rumpf natürlich super funktioniert.
Ja, Wahnsinn.
Und halt nur eingeschränkt an den Beinen und Armen. Ne? Und da sieht man, dass es beim Lipidem einfach Fettgewebsanteile gibt, die da überhaupt nicht drauf ansprechen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, dann kommen wir zum BMI. Das ist ja so ein Körperindex, mit dem man früher also versucht zu sagen, ab wann eben eine Adipositas, ein Übergewicht vorliegt. Das stand so in der alten Leitlinie und der gemeinsame Bundesausschuss hat das dann auch so übernommen. Aber im Falle des Lipidems ist der BMI total unfair. Ja? Mhm. Der misst ja Fettgewebe mit, auf das die Betroffene gar keinen Einfluss hat.
Ja.
Beispielsweise diese Patientin, ja, also am Rumpf noch relativ normal, aber massiver Befund an den Beinen.
Wahnsinn.
Und sie fällt mit dem BMI da aus der 35er-Grenze, die eben die Grenze für die Liposuktion darstellt, raus. Und da haben wir uns auch gedacht, das kann es nicht sein. Es muss ein fairer, sogenannter Körperindex her, um eben die Adipositas vom Lipidem zu unterscheiden. Und da empfiehlt die Leitlinie die Waist-to-Hip-Ratio oder Bauchumfang-Größenquotient zu verwenden. Und das ist, wie der Name sagt, also man misst den Bauchumfang, teilt das durch die Körpergröße Und das sollte unter 60% oder wenn man das dann auf dem Taschenrechner macht, unter 0,6 liegen. Ja. Alternativ gibt es den Lipohypertrophie-Quotient nach Herpertz. Das ist das Verhältnis von Oberschenkelumfang zur Körpergröße. Ja, das ist dann eine Maßzahl für die unverhältnismäßig große Weite der Oberschenkel, die ja meistens eben beim Lipidem betroffen sind. Und der sollte dann auch unter so 32 bis 35% liegen.
Ja.
Dann ist es wichtig, wenn man an die Therapie geht, dass man das auf einem ganzheitlichen Konzept aufbaut, das auf 6 Säulen beruht. Da ist die Säule Ernährung. Hier empfiehlt die Leitlinie eine mediterrane Ernährung, also viel Fisch, viel Gemüse. Und die ketogene Ernährung, also viel Eiweiß und Kohlenhydrat reduziert. Wobei Kohlenhydrat reduziert eigentlich das Wichtigste ist. Ja. Eine Ketogene, da sind die Erfahrungen individuell sicher unterschiedlich. Manche halten das eine Weile durch, andere sagen, das ist sehr relativ teuer auch. Ja. Also da muss man halt gucken, wie es in den Alltag einzubauen ist. Über die App LipoCheck beispielsweise gibt es Rezept oder Kochrezepte oder Empfehlungen, wie man so eine ketogene Ernährung in der Praxis umsetzen kann.
Ja. Also ich bin da immer sehr vorsichtig mit der ketogenen Ernährung, weil ich einfach auch viele im Coaching habe, die zum Beispiel mit emotionalem Essen zu tun haben, mit einer Essstörung zu tun haben. Da bin ich ja auch her oder habe ich auch schon lange oder lange mit zu tun und zu kämpfen. Und mir, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe es probiert. Ich habe lange Zeit auch Low Carb gemacht, was möglich ist, was gut machbar ist. Aber ketogen ist schon hart. Und ja. Wenn man jetzt, ich habe ja einen Sensor, ne, als Diabetiker, und man muss sich einfach mal überlegen auch, dass so, also auch Fleisch, Käse, auch bestimmte Gemüsesorten trotzdem unseren Blutzucker beeinflussen. Das sehe ich ja ganz exakt genau an meinem Blutzuckersensor. Das heißt, wenn Kohlenhydrate, ich würde sie nicht weglassen, ich würde aber die richtigen wählen. Und wie Sie sagen, vielleicht ein bisschen reduzieren, das macht Sinn. Was ich einfach immer wieder beobachte bei den Frauen, die zu mir kommen, die schon mal ketogen gemacht haben, dass sie es sehr ungesund machen. Das heißt, sehr viel ungesunde Fette zu sich nehmen. Und das wiederum ist ja für unsere Herzgesundheit absolut schädlich.
Ja, also mit dem Thema Ernährung, das wird im Einzelfall manchmal kompliziert, wenn eine Essstörung dazukommt oder ein Diabetes wie bei Ihnen. Ja, dann ist die Umsetzung natürlich viel schwieriger. Es soll ja auch, wir reden ja hier von der Leitlinie und das ist ein Leitfaden, wo man sich dran orientieren kann. Und wenn man eine konsequente ketogene Ernährung nicht hinbekommt, kein Problem. Man soll sich da auch jetzt nicht verrückt machen. Einfach versuchen, Kohlenhydrat reduziert. Das ist ja schon mal die halbe Miete, ja? Zu ernähren.
Ja.
Ja, Ernährung ist das eine, Sport ist das andere. Also hier ist es ratsam oder wird empfohlen, Sport im Wasser zu machen. Und zwar so, dass man sich senkrecht im Wasser bewegt. Man nutzt dabei eben den Druck in der Tiefe, das wirkt wie eine Lymphdrainage. Und das Beste ist, man verbrennt sehr effektiv das Fett und die Gelenke sind entlastet. Ja. Also wenn eine Adipositas besteht, dann ist es nicht ratsam, joggen zu gehen, besser im Wasser joggen. Ja.
Ja.
Kompression und Lymphdrainage, das hatten wir schon diskutiert. Das macht im Prinzip nur Sinn, wenn tatsächlich ein Ödem nachweisbar ist, zum einen. Also wenn sich eine Dehnbarkeit zeigt, dann ist der erste Schritt die Tragen von Kompressionsstrümpfen. Wobei Kniestrümpfe da oft ausreichend sind. Also wenn Ödem auftritt, dann ist das ja am Unterschenkel.
Ja.
Und dann braucht man sich auch nicht in die komplette Hose reinschießen, um das Ödem und die Wassereinlagen zu verhindern. Manche brauchen es auch nicht an jedem Tag, sondern nur, wenn sie im Büro sitzen. Wenn man am Wochenende sich bewegt, ist das oft kein Problem. Und die manuelle Lymphdrainage macht man zusätzlich nur, wenn man die Beine allein mit der Kompression nicht ödemfrei bekommt. Ja. Dann ist das eine zusätzliche Maßnahme.
Ja.
Die Ödemtherapie ist das eine, die Schmerzreduktion das andere. Das haben wir auch schon besprochen. Also manchen Frauen hilft die Kompression einfach gegen die Schmerzen. Die tragen dann auch ihre Hose gerne, ja, weil sie vom Gefühl her merken, das hilft mir, und dann sind sie auch motiviert, sie zu tragen. Dann hören sie einfach auf ihren Körper. Und da kommt es, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, auf einen Therapieversuch an. Ja. Also einfach ausprobieren. Ja, und das merkt man dann sehr schnell, ob es hilft oder genau das Gegenteil bewirkt. Also es gibt genauso viele Frauen, die ihre Kompression hassen, wie die, die sie lieben.
Ja, ja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, gell, dass man dem Ganzen, wenn dann, also ich weiß es noch von mir, die erste Kompression hat, dachte ich mir, oh, um Gottes Willen, da soll ich jetzt reinpassen. Und dann ist es ja auch oft so, dass vielleicht die erste Anfertigung nicht unbedingt gleich zu 100% passt, weil vielleicht die Sanitätsdame auch nicht so richtig weiß, was man so für Bedürfnisse auch hat, ne, und was vielleicht für Zusätze auch eine Erleichterung schaffen können. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen, ja, Geduld haben und dem Ganzen eine Chance geben. Das sage ich auch immer wieder zu meinen Coaches, weil ich einfach sage, es ist ein Versuch wert, definitiv. Aber es hält halt die Krankheit in dem Sinne nicht auf, sonst ja, würden es wahrscheinlich mehr tragen. Aber ja, es macht auch keinen Sinn, wenn dieses Ding zum Beispiel nicht richtig sitzt oder nicht richtig passt und man ständig dann Bauchschmerzen beispielsweise hat. Viele höre ich, die da drückt die Kompression in die Magengegend, ganz klar, dass man dann, wenn man einen Bürojob hat und viel sitzt, das Ding nicht gern trägt. Vollkommen ja. Verständlich, ne?
Und absolut verständlich, aber es geht ja auch schon damit los, die Kompression muss sitzen.
Ja.
Und hier hängt es von der Qualität des Sanitätshauses ab.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Deswegen brauchen wir ein Netzwerk von geschulten Behandlern. Mhm. Es ist ja nicht nur die Diätberatung der Operateur, sondern auch die Kompression muss stimmen. Und
ja, genau.
Hier sind qualifizierte Sanifäen gefordert, die sich da auskennen und auch die Kompression richtig hinkriegen, weil wenn sie am Ende nicht passt, ist damit auch nicht geholfen. Ne? Und dann ist die Möglichkeit vertan.
Ich sage immer, das ist wie wenn du einen Marathon laufen müsstest in der Schuhgröße 36 und eigentlich hast du eine 38, ne? Irgendwann, so die ersten Meter geht vielleicht noch, aber irgendwann kannst du halt nicht mehr, weil es unangenehm wird, weil es wehtut einfach, weil es ja, nicht passt einfach.
Dann funktioniert es einfach nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, dann gibt es, was die Kompressionsversorgung gibt, ja zwei Strickarten. Es gibt die Rundstrickversorgung, das sind so die klassischen Kompressionsversorgung, wie es auch bei Krampfadern verwendet wird. Und es gibt die Flachstrickversorgung nach Maß. Und im Stadium 1 kann man durchaus Rundstrick versorgen, weil die Umfangsdifferenzen noch nicht so ausgeprägt sind wie in den höheren Stadien. Eine Rundstrickversorgung würde im Stadium 2 und 3 beispielsweise einschnüren, ja, weil die Maschenzahl pro Runde immer gleich ist und dann kann das nicht funktionieren. Dann muss man in dem Fall Flachstrick nach Maß versorgen, damit das einfach passt am Ende. Also das ist auch eine Sache, die jetzt in der neuen Leitlinie so empfohlen wird, im Stadium 1 auch erstmal Rundstrick zu versuchen. Ja.
Ja.
Ist am Ende auch eine Kostensache, weil die wesentlich günstiger ist und man hat eher die Chance, dann das über die Krankenkasse genehmigt zu bekommen. Mhm. Und wenn man dann nachweisen kann, ein Rundstrick hat eingeschnürt, funktioniert nicht, dann hat man ein Argument eben zu sagen, jetzt brauchen wir halt die Flachstrick.
Ja.
Und zur Kompression, es gibt dazu die medizinischen Kompressionsstrümpfe, wie man sie kennt. Man kann es als Kompressionsverband mit Kurzzugbinden machen. Und neu sind die MAX, die sogenannten medizinisch adaptiven Kompressionssysteme. Mhm. Das sind so, funktioniert mit so einem Klettverschluss. Das macht Sinn bei Frauen, die die klassischen Kompressionsstrümpfe nicht selber anziehen können, weil so Rheuma oder sonstige Gelenkprobleme oder einfach das nicht hinkriegen, ist das eine ganz gute Alternative. Und wenn gleichzeitig noch ein Lymphödem bestehen sollte, dann kann man eben die Weite der Kompression dann über diese variablen Strümpfe anpassen.
Mhm.
Die Kompressionsverordnung oder die Kompression ist seit Januar 2021 in der Heil- und Hilfsmittelrichtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verankert. Das heißt, wenn die Diagnose gestellt ist, haben Versicherte einen Anspruch darauf, damit auch versorgt zu werden. Das steht im Leistungskatalog drin. Das müssen gesetzliche Kassen bezahlen am Ende. Wenn es ärztlich verordnet ist, wenn die Diagnose steht und die muss der Arzt auch korrekt kodieren, das ist auch ganz wichtig in dem Gesundheitssystem. Und für die verordnenden Kollegen ist wichtig, es ist budgetneutral, weil es im Rahmen eines sogenannten besonderen Verordnungsbedarfs verordnet wird. Also es muss kein Kollege Angst haben, dass es das Budget belastet. Es ist budgetneutral.
Ich wollte gerade sagen, also aufgepasst, liebe Mädels, wenn euch wieder der Hausarzt oder irgendjemand sagt, ich kann dir das nicht verschreiben, weil geht auf mein Budget, dann spult ihr genau dahin in dieser Folge und dann wisst ihr ganz genau, dass das nicht stimmt. Also das begegnet mir leider auch ganz, ganz oft, dass da Frauen wirklich kämpfen müssen für ihre Versorgung, egal ob es Lymphdrainage oder eben jetzt auch Kompression ist. Furchtbar, und es ist ja schon so lange so, dass es budgetneutral ist, ne? Also 21 ist jetzt nicht erst gestern gewesen. Von daher toll, dass Sie das aufgreifen, dass Sie das hier auch nochmal sagen, dass Sie auch auf die Kodierung eingehen, weil ich glaube, das wissen auch ganz viele Ärzte nicht so genau, weil sie halt vielleicht auch einfach mit der Krankheit nicht so viel zu tun haben. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja, aber man muss sich dann halt irgendwie damit befassen und die Kunden oder die Patienten in dem Fall nicht einfach wegschicken und dastehen lassen. Ich sage jetzt mal ganz salopp wie der Depp vom Dienst auf gut Deutsch, ne? Und man fühlt sich dann halt einfach gar nicht wichtig oder ernst genommen. Und da bricht dann für viele echt wirklich eine Welt zusammen. Ich habe Frauen schon gesprochen, die wirklich nach einem Arztbesuch heulend bei mir angerufen haben und gesagt haben, Tina, was soll ich jetzt machen? Der verschreibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Ich weiß, dass es mir gut tut und ich hatte es ja schon mal und jetzt macht das nicht mehr. Und also es ist ganz schlimm teilweise, wirklich, was ich da so erlebt habe. Ist nicht schön, wirklich.
Ja, da kann ich nur den Rat mitgeben. Also gibt es zwei Möglichkeiten, den Arzt zu wechseln. Oder im Internet kann man sich diese Heilmittelrichtlinie kann man sich runterladen. Ja. Kassenärztliche Bundesvereinigung, Heilmittelrichtlinie. Man sucht sich das entsprechende Kapitel raus und legt es den Kollegen vor. Ne? Mhm. Und sagen, bitteschön, lieber Doktor, du brauchst keine Angst haben, hier steht's. Ja? Ja. Kann man sich drauf berufen. Ja. Viele Kollegen wissen das und handeln auch danach, was zu einem Anstieg der Verordnungen geführt hat, was aber leider bei den Kostenträgern dazu geführt hat, dass immer mehr Verordnungen dann noch abgelehnt wurden. Mhm. Was auch nichts rechtens ist. Also da kann man auch mit der Heilmittelrichtlinie gegenargumentieren. Und wir haben da zum Beispiel bei der Lipidem-Gesellschaft ein Widerspruchsattest auf die Homepage gestellt, was man dann verwenden kann, um in den Widerspruch zu gehen. Ja. Eben mit Verweis auf diese Richtlinie, an die sich auch die Kostenträger halten müssen.
Ja, sehr gut. Ja, finde ich super.
Neu aufgenommen wurde in die neue Leitlinie die intermittierende pneumatische Kompression, mhm, IPK. Genannt. Viele nutzen das vielleicht. Also da gibt es verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern. Ich sag mal Lymphamat oder Lymphapress oder der Venenengel. Es wurde aufgenommen, weil es jetzt Studien gibt, wissenschaftliche, die Wirksamkeit belegen, dass das sinnvoll ist. Und auch eine gute Ergänzung zu der manuellen Lymphdrainage. Hintergrund ist auch so ein bisschen, die Lymphtherapiepraxen zu entlasten. Denn jede Betroffene weiß, wie schwierig es ist, überhaupt Termine zu bekommen. Und dann ist natürlich in bestimmten Fällen eine manuelle wichtig, vor allem bei den Lymphödem-Patientinnen. Ja. Und wenn eben diese EPK hilft, was man als Heimtherapie gut machen kann, ist da das System etwas entlastet.
Ja, ja. Und macht auch wahnsinnig viel Sinn nach der Liposuktion. Ich weiß nicht, ob Sie das auch direkt empfehlen, aber ich habe das auch relativ schnell auch angewandt wieder nach der Liposuktion. Also als meine Löcher quasi alle zu waren und alles so weit verheilt war, bin ich da direkt wieder reingestiegen, schön anlymphen vorher und auf jeden Fall auch darauf achten beim Venenengel. Ich glaube, mittlerweile gibt es den schon im 12-Kammer-Luftdruck, Wechselluftdrucksystem. Dann geht es. Ich glaube, der Venenengel ist aber noch nicht auf Rezept zu bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt aber, wie Sie gesagt haben, Villasana zum Beispiel, Bösel oder FMT. Das sind so die gängigen, sage ich jetzt mal, die man auch auf Rezept kriegt. Ich habe das Gerät von FMT und ich habe das wirklich nach der Behandlung, also nach der Liposuktion, super gerne genutzt. Man kann den Druck selber einstellen und kann einfach für sich selber eine Erleichterung schaffen und vor allem den Schwellungen so ein bisschen, den Chaos machen, sage ich jetzt mal, weil das wirklich wahnsinnig viel bringt. Also das tut wahnsinnig gut, definitiv.
Genau, also das kann man dann empfehlen. Also auch wenn es gegen Ödem und gegen die Schmerzen hilft, ist nicht auch bei jeder Patientin der Fall. Das muss man einfach ausprobieren.
Ja.
Wird auch gefordert von der Verordnung, dass eben ein Wirksamkeitsnachweis vorliegt. Das ist ja auch wichtig. Und wenn, dann werden 12-Kammer-Systeme empfohlen. Also
Ja.
die mit 3 oder 4, das macht wenig Sinn. Also wenn, dann 12-Kammer-Systeme.
Und am besten so eine ganze Hosenmanschette, weil die jetzt hier auf dem Bild sind, das sind ja alles nur, also ist ja nur eine Beinmanschette. Ich rate immer
Genau.
dazu, wirklich eine Hosenmanschette zu haben. Das heißt, man ist wirklich bis unter die Brust, wie bei der Kompression, eingepackt, weil gerade wenn da ein Ödem ist, das hatte ich tatsächlich schon bei einer Kundin, die hatte so eine Hose nur, so ein Bein, und die hat sich dieses ganze Lymphgedöns in die Leiste reingestaut und hat sich dann gewundert, dass ihr die Leiste wahnsinnig wehgetan hat, und dann hat sich herausgestellt, dass da wirklich alles reingestaut ist und sie wahnsinnig Schmerzen hatte und dann wirklich erstmal gucken musste, dass sie mit der richtigen Lymphdrainage, mit der Therapeutin, die sie hatte, das alles wieder quasi verschafft hat. Das war richtig, also war richtig krass, aber habe ich noch nie gesehen. Wirklich echt.
Ja.
Es gibt Wahnsinn.
Ja, es ist wichtig, dass man vor der EPK anlümpft.
Ja.
Also dass man die zentralen Lymphknoten, vor allem die Leistenlymphknoten, leer macht, wie man
Ja.
sagt, ja. Weil sonst kommt es eben genau zu der Stauung. Und
ja.
Da muss man, bevor man das anwendet, geschult werden. Also entweder Lymphtherapeuten zeigen einem das,
ja.
oder im Internet findet man auch so Anleitungsvideos dazu, wie man das macht. Also einfach reinsteigen und lospumpen funktioniert nicht. Man muss anlymphen vorher, wenn man es macht.
Ja.
Und Sie haben ja gefragt, wie ich es mit der Verordnung halte. Also das kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich eine junge Patientin im Stadium 1 habe, die ich operiere, der würde ich es jetzt nicht verordnen, weil die wird 3 Wochen Lymphdrainage brauchen und dann nie wieder. Das ist ja das Ziel. Aber es gibt auch Patientinnen, die werden auch langfristig immer eine Entstauungstherapie brauchen. Da macht dann die Verordnung dann einen Sinn. Und da gibt es eben entsprechende Formblätter zur Hilfsmittelverordnung. Die kann man, wie gesagt, verordnen. Wichtig ist, wenn man dann auch einen Wirksamkeitsnachweis vorlegt, dann sind die Kassen dann eher bereit, solche Dinge zu genehmigen. Was auch in die Leitlinie aufgenommen wurde, ist die Vibrationsplatte. Das kann tatsächlich den Lymphfluss verbessern und Schmerzen lindern. Muss man auch einfach ausprobieren, ob das einem einen Vorteil bringt.
Also ich kann es nicht, mir tut da alles weh.
Ja, ja, dann funktioniert es nicht, aber es gibt Patientinnen, die, also es gibt ja auch verschiedene Powerplate oder wie die Systeme heißen,
ja.
Die merken dann eine Linderung und sind natürlich auch dann motiviert, das durchzuführen. Wenn es funktioniert, kann man es machen, ist kein Problem.
Ja.
Dann kommen wir zur 6. Säule, das ist die Psyche. Hier empfiehlt die Leitlinie auch psychosoziale Faktoren einzubeziehen in die Beurteilung des Krankheitsbildes. Denn vor allem jüngere Patientinnen haben häufiger Essstörungen durch die Krankheit. Wenn es länger besteht, können Depressionen eine Rolle oder dazukommen. Oft spielen posttraumatische oder Gewalterlebnisse, also traumatische Erlebnisse, eine Rolle. Da sind natürlich die Fachkollegen der Psychotherapie gefordert, hier zu unterstützen. Und wenn es da Anzeichen gibt, dann empfehle ich das auch. Und das entspricht ja auch einem interdisziplinären Therapieansatz, einem ganzheitlichen Ansatz, hier eben die Seele nicht außen vor zu lassen.
Ja, und gerade auch bei einer Essstörung nicht zu lange warten.
Ja.
Ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich ärgere mich noch heute, dass ich das zum einen selber nicht gerafft habe, was da mit mir nicht stimmt. Und dass es halt auch niemand gesehen hat, ne? Ohne dass ich jemanden Vorwurf machen will. Aber Ich habe so viele Jahre Aufs und Abs gehabt mit dem Gewicht, 20, 30 Kilo. Es war immer, ne, wenn die Leute mich mal ein halbes Jahr, Jahr nicht gesehen haben, sah ich komplett anders aus wie davor, ne? Und das war bei mir wirklich ganz schlimm mit der Essstörung. Und ich habe das immer wieder geschafft mit dem Abnehmen, habe aber immer wieder direkt gleich wieder zugenommen und meistens noch ein paar Kilo obendrauf. Und irgendwann war ich dann mal bei 110 Kilo, ne? Und das darf man, also ich sage das ganz oft, nicht auf die leichte Schulter nehmen. So psychische Geschichten. Das wird nicht besser, wenn man wartet und wartet. Und auch da ist ja auch das Problem, dass man ganz selten und ganz, ganz schwierig auch Plätze kriegt bei den richtigen Therapeuten. Auch da muss noch einiges passieren, ja.
Aber grundsätzlich die Botschaft hier bei
Ja.
Anzeichen, sich professionell helfen zu lassen.
Ja.
Und man kann da gut helfen. Also
Ja.
das ist und möglichst zu, also so früh wie möglich.
Ja, das war der erste Teil. Ich hoffe, du konntest einiges ja schon mit rausnehmen. Ich werde unter der Folge Lipocheck und die Lipödem-Gesellschaft verlinken. Das heißt, wenn du jetzt ein paar Mal dich gefragt hast, was ist das überhaupt, von was reden die denn da, dann schau gerne mal unterhalb der Folge in den Text. Dort wirst du beide Links finden und kannst da einfach mal stöbern.